Lassen sich die Ereignisse in der Schöpfungswoche mit den Funden in den Erdschichten in Übereinstimmung bringen? Ich möchte etwas lesen aus dem ersten Buch Mose. Dort heißt es in Kapitel 1, Vers 11, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt. Vers 13, und es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann in Vers 20, und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen, und Vögel sollen über der Erde fliegen angesichts der Ausdehnung des Himmels. Vers 23, es wurde Abend, es wurde Morgen, fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen nach ihrer Art hervor, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es wurde so. Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Vers 31, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Es ist das dritte Video unserer Serie Schöpfung oder Evolution. Das erste Video hatte das Thema Wissenschaft und Glaube, ein Widerspruch. Das zweite Video war, woher wissen wir, dass die Bibel wahr ist? Und jetzt geht es darum, ob wir das, was in der Schöpfungswoche geschieht, ob wir das in Übereinstimmung bringen können mit dem, was wir in den Erdschichten finden. In den Erdschichten finden wir Fossilien. Millionen, vielleicht Milliarden von Fossilien. Und die große Frage ist die Reihenfolge der Fossilien identisch mit der Reihenfolge der Ereignisse in den Schöpfungstagen? Also finden wir zuerst Pflanzen, dann anschließend die Wassertiere und die Lufttiere, dann die Tiere an Land und schlussendlich den Menschen. Vielleicht noch kurz zu der Schöpfungswoche. Sie beginnt nach meinem Verständnis in Vers 3. Und nicht in Vers 1. Es gibt verschiedene Begründungen dafür. Ich will sie nur kurz aufführen. Ich werde auch noch ein Video speziell zu diesem Thema machen. Es gibt allerdings auch ein Video, das heißt Der Beginn der Schöpfung, wo kurz auf dieses Thema drauf eingegangen wird. Jedenfalls wird in den ersten zwei Versen eine andere Verbform benutzt als ab Vers 3. Außerdem haben wir ab Vers 3 die typische Form, wie ein Schöpfungstag eingeleitet wird. Und Gott sprach, es werde. Und dann kommt ein Ereignis, was geschieht. Und am Ende heißt es dann immer, und es wurde Abend und es wurde Morgen, in diesem Fall erster Tag und dann zweiter Tag und so weiter. Während 1. Mose 1, Vers 1 nicht so beginnt, da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann wird uns gezeigt, dass die Erde wüst und leer gewesen ist. Hiob 38 sagt aber, dass die Morgensterne, die Engel, jubelten, als Gott die Grundfesten der Erde festsetzte und machte und schuf. Das zeigt uns, dass die Erde am Anfang eben nicht chaotisch gewesen sein kann, wüst und leer oder öde, wie es die Fußnote sagt. Sondern es muss eine fantastische Schöpfung gewesen sein, auch wenn es noch kein Leben gab. Und es muss irgendetwas passiert sein, wodurch diese Erde wüst und leer geworden ist. Und dann setzt er anschließend ab Vers 3 die Schöpfungswoche ein. Das vielleicht einmal so weit für einen kurzen Überblick. Die Schöpfungswoche an sich besteht mehr oder weniger aus 6 Schöpfungstagen und am 7. Tag ruhte Gott. Und wenn man sich diesen Überblick anguckt, die hier zu erkennen ist, dann sieht man, dass sogar vor 1. Mose 1, Vers 1, wenn es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dass das auf keinen Fall der absolute Anfang ist. Denn Gott muss vorher schon etwas gemacht haben, nämlich die Engelwelt. Sonst hätten sie nicht jubeln können, als Gott die Erde erschuf. Und dann haben wir eben diese Seite, dass Gott zunächst das Universum mit den Himmelskörpern schuf, dann, dass die Erde wüst und leer wurde und dass dann die Schöpfungswoche begann mit Vers 3. Am ersten Tag, da wurde Licht und Finsternis getrennt. Am zweiten Tag wurden die Wasser voneinander getrennt und es wurde der Himmel gebildet. Am dritten Tag geschahen zwei Dinge. Es kam das Trockene hervor. Aber dann der erste Punkt, den wir auch im Fossilbefund nachweisen können, nämlich, dass es plötzlich Pflanzen gibt. Es gibt auch fossile Pflanzen. Und wir werden gleich sehen, wo wir sie in den Erdschichten finden. Am vierten Tag geht es noch einmal um die Himmelskörper. Vielleicht, dass Gott diejenigen erschuf, die von der Erde aus sichtbar waren und sie auf alle Fälle in die richtige Position auch setzte, wie wir das dort an diesem vierten Schöpfungstag lesen können, wenn es dort heißt, Vers 17, und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, dass sie auf die Erde leuchten. Da geht es besonders um zwei Himmelskörper, um die Sonne und um den Mond. Also es kann gut sein, dass in 1. Mose 1, Vers 1 schon ein Großteil der Himmelskörper gemacht worden ist. Denn was soll man sonst unter Himmel verstehen? Ein luftleerer Raum macht keinen Sinn. Der war von Anbeginn da. Und dass hier eben noch Himmelskörper hinzukamen und in die richtige Position gesetzt worden sind, eben in Bezug auf die Erde. Dann am fünften Tag werden die Wassertiere gemacht und die Tiere oder erschaffen und die Tiere, die fliegen können. Und am sechsten Tag finden wir die Landtiere und den Menschen. Am siebten Tag ruht Gott. Und in 1. Mose 3 haben wir dann den Sündenfall, den wir nicht ganz außer Acht lassen können, denn die Folgen davon sind Tod, Krankheit und der Eingriff Gottes in seine Schöpfung, dass es plötzlich Disteln und Dornen gibt. Und wir lesen ja auch, dass Gott in die Tierwelt eingriff, dass die Schlange ein kriechendes Tier geworden ist. Wie sieht das jetzt in den Erdschichten, in diesen geologischen Systemen aus? Nun, die Namen dieser Schichten, die sind zunächst einmal beschreibend und haben noch nicht direkt etwas mit Evolution zu tun. Erst wenn ich die Jahrmillionen hineinbringe, dann habe ich plötzlich auch die Seite der Evolution. Die Benennung an sich erfolgt nach verschiedenen Situationen, will ich einmal sagen. Zum Beispiel der Name Cambrium, das ist der Name nach einer historischen Landschaft. Der Name Silur ist zum Beispiel der Name eines antiken Volksstammes. Der Name Kreide beschreibt die Eigenheit einer bestimmten Gesteinsausbildung. Und die Schicht Carbon beschreibt ein klein wenig, welche Bodenschätze, eben die Kohle, sich in dieser Schicht befinden. All diese Namen stammen meiner Ansicht nach aus dem 19. Jahrhundert. Dann gibt es natürlich das Lagerungsgesetz, was auch sehr logisch ist, dass in der Regel die tiefer liegende Schicht älter ist als die höher liegende Schicht. Das heißt, die tiefer liegende Schicht wurde zuerst abgelagert und danach kommt eine Schicht nach der anderen da drauf, obwohl wir nirgends alle Schichten finden. In den Schichten befinden sich Fossilien, vielleicht ist eine Ausnahme das Präkambrium, aber das wird in einem anderen Video behandelt, wenn es um die kambrische Explosion geht. Und jetzt ist die große Frage, ist die Reihenfolge der Fossilien identisch mit der Reihenfolge der Schöpfungsereignisse? Nur wenn man sich diese Erdschichten anguckt, dann sieht man, im Kambrium sind die ersten Tiere, die auftreten, die Wassertiere. Aber die Wassertiere, die finden wir im Schöpfungsbericht überhaupt nicht als erstes, sondern wir haben zuerst die Pflanzen, die erschaffen worden sind. Die Wassertiere, die treten erst am fünften Schöpfungstag auf. Erst im Silur, zwei Schichten drüber, es kommt noch das Ordovizium, dann das Silur, da finden wir die ersten Landpflanzen. Und die ersten Blütenpflanzen sogar viel, viel später, nämlich erst in der Kreide. Aber nach dem biblischen Bericht wurden sie am dritten Schöpfungstag gemacht. Die fliegenden Tiere, die Gott ebenfalls erschuf am fünften Schöpfungstag, die finden wir zum Beispiel im Karbon bei den Riesenlibellen und im Jura, da treten plötzlich die ersten Vögel auf. Das heißt, bei den Flugtieren wird im Fossilbefund klar unterschieden zwischen solchen, die zum Beispiel Insekten sind und solchen, die eben Vögel sind. Während die Landtiere im Karbon auftreten, also zur gleichen Zeit wie die Riesenlibellen. Aber im Schöpfungsbericht erst einen Tag, nachdem Gott die fliegenden Tiere, die Tiere, die fliegen konnten, erschaffen hatte. Dann, was etwas ähnlich ist, das ist natürlich das Auftreten des Menschen in den oberen Erdschichten. Und auch der Mensch wird nach dem Schöpfungsbericht erst am sechsten Schöpfungstag nach den Landtieren von Gott erschaffen. Das heißt, das, was wir hier sehen, zeigt ganz deutlich, dass eine direkte Korrelation nicht möglich ist. Die Reihenfolge ist einfach unterschiedlich. Die Erdschichten mit den Fossilien können wir nicht in der Schöpfungswoche unterbringen. Und es gibt noch weitere Gründe, die ich gleich am Ende anführen möchte. Das heißt, ich habe einen Datensatz aus der Bibel und ich habe einen Datensatz aus der Naturwissenschaft. Und ich muss jetzt überlegen, wie kann ich diese beiden Datensätze miteinander verbinden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, dass ich davon ausgehe, dass die Naturwissenschaft die Wahrheit ist. Und dass die Naturwissenschaft im Endeffekt alle Fragen des Lebens beantworten kann. Das heißt, das ist die Säule. Das ist das Standbein. Und alles, was ich in der Bibel an Daten finde, muss ich irgendwie in diese Säule hineinbauen. Ich muss es dieser Säule unterordnen. Eine andere Möglichkeit ist genau die andere Vorgehensweise. Ich gehe davon aus, dass die Bibel die Wahrheit ist. Die Bibel ist die Säule, die Bibel ist das Standbein. Und ich muss die naturwissenschaftlichen Daten in diesen biblischen Bericht einbauen. Das Ergebnis wird nicht das gleiche sein. Und ich denke, ihr habt die Unterschiede gut verstanden. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Letztere die einzig richtige Möglichkeit ist. Dass die Bibel die Wahrheit ist und dass ich die Daten der Naturwissenschaft, die naturwissenschaftlichen Ergebnisse, dass ich versuchen kann, sie in den biblischen Bericht einzubauen. Aber nicht so, dass ich die Aussagen der Bibel verändere, sondern dass ich vielleicht bei Schwierigkeiten oder bei Unklarheiten erstmal ein Fragezeichen setze hinter dem, was mir die Naturwissenschaft liefert. Es sind zwei verschiedene Vorgehensweisen und man muss im Endeffekt eine Entscheidung treffen. Beides ist nicht möglich. Genauso wenig, wie ich gleichzeitig an Schöpfung und Evolution glauben kann, ich mich entweder für das eine oder für das andere entscheiden muss, so habe ich hier eine weitere notwendige Entscheidung, die ich treffen muss, wenn ich an Schöpfung glaube. Nämlich ist für mich die Naturwissenschaft die Grundlage und ich muss den biblischen Bericht einbauen. Und wenn irgendwas nicht passt, dass ich ein dickes Fragezeichen an Aussagen der Bibel setze, oder gehe ich davon aus, dass die Bibel die Wahrheit und die Grundlage ist, und wenn etwas nicht passt, setze ich das Fragezeichen an die Naturwissenschaft. Die zweite Vorgehensweise ist für mich die richtige. Beweisen können wir beides nicht. Wir reden hier von Glaubensfragen, weil es alles Fragen an die Vergangenheit sind. Also das Ergebnis ist, wir haben keine Korrelation zwischen den geologischen Schichten, also den Fossilien in den Schichten und den Ereignissen, wie Gott Leben erschuf in der Schöpfungswoche. Die Fossilien lassen sich deswegen schon nicht in die Schöpfungswoche unterbringen. Aber es gibt noch weitere Gründe, denn die Fossilien sprechen alle von Tod. Zum Teil sprechen sie von Krankheiten. Es gibt fossile Knochen, die Generationen aufweisen, wo man sehen kann, dass das Tier an irgendwelchen Knochenkrankheiten wie Knochenkrebs zum Beispiel litt. Es gibt Fossilien, wo man Bissspuren findet. Das heißt, hier haben Tiere Tiere gefressen, was eben auch fossiler Kot belegt, sogenannte Koprolithe, aus denen man Dünnschnitte anfertigen kann und die sich dann mikroskopisch untersuchen lassen. Und man kann dann manchmal feststellen, ob das Tier eben Körner fraß oder ob es andere Lebewesen fraß, indem man noch Knöchelchen darin findet. Außerdem finden wir natürlich auch in den Erdschichten Dornen und Disteln. Und das sind alles Punkte, die erst nach dem Sündenfall auftreten, also erst nach 1. Mose 3. Und damit gibt es einen zweiten ganz wichtigen Grund, warum die Erdschichten mit den Fossilien nicht in die Schöpfungswoche untergebracht werden können. Denn sie haben alle Kennzeichen, eigentlich in jeder Schicht, die man erst mit 1. Mose 3, mit dem Sündenfall und den Folgen davon in Verbindung bringen kann. Damit steht das Ergebnis fest. Eine einfache Übereinstimmung ist nicht nötig, möglich und wir müssen eine Entscheidung treffen. Aber noch einmal, es handelt sich um eine Glaubensfrage, denn es ist eine Frage an die Vergangenheit. Und ich habe schon im ersten Video den Unterschied erklärt zwischen Realwissenschaft und zwischen Ursprungsfragen. Und für Ursprungsfragen gilt das, was in Hebräer 11 steht in Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind und dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist, nicht durch Naturwissenschaft, sondern durch unseren Glauben. Und das ist der wichtige Punkt, was wir aus diesem Video mitnehmen müssen. Die Grundlage ist der Glaube. Aber wir müssen eine Grundlage dann treffen, an was wir hauptsächlich glauben. Nämlich an die Aussagen der Naturwissenschaft oder an die Aussagen der Bibel. Ich bin, um es nochmal zu wiederholen, davon überzeugt, dass die Bibel die Wahrheit ist, weil sie vollkommen das Wort Gottes ist.